Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen und ich wünsche euch allen ein gesundes und hervorragendes neues Jahr 2026 und mit mir hier sind dabei Hans-Martin im Friedrichshain, hi.
Hallo.
Und Robert in demselben wunderbaren Berliner Bezirk.
Hallo.
Und ich sende wie immer aus der kleinen Schorfheide und wir haben uns ja hier zusammengefunden, um über das Spiel des 1. FC Union Berlin, und zwar der Männermannschaft, gegen den 1. FSV Mainz 05 zu sprechen. Hans-Martin dengelt ab und zu an seinem Gerät.
Eben war nur gut. Sorry.
Bewegt sich einfach nicht. Ich hätte jetzt gesagt, es ging ja vor allem, konnte fast vergessen, dass es um Fußballspiel ging, ging ja vor allem um The Return of Urs Fischer. Oder?
Ja, ging es?
Ja, medial war das ja schon so ein Riesending.
Naja, das ist die Frage, fragst du jetzt uns oder fragst du die Allgemeinheit, was medial so aufgezogen wird?
Also ich rede ja mit euch.
Ja, also dann nicht.
Für dich war es kein Thema, okay, gut.
Na, nicht kein Thema, aber es ging nicht vor allem darum.
Ich fand, das hat das schon überlagert.
Es hat schon eine große Rolle gespielt, auch. Also das wäre jetzt ein Spiel, das ich deutlich ungerner verpasst hätte als so manch anderes.
Ja, ja. So. Ja, da kann ich mitgehen.
Ja, vor allem war ja die Frage, Union hatte, glaube ich, bei Mainz auch angefragt, beziehungsweise bei Urs Fischer wegen Abschied und so weiter und so fort, der dann, ich zitiere mal nicht wörtlich, gesagt hat, macht keine große Sache.
Das hätte mich, alles andere hätte mich jetzt bei Urs Fischer auch gewundert.
Und es gab ein paar Umarmungen am Spielfeldrand, aber ja auch dann, jetzt könnt ihr mir ja sagen, weil ich war nicht im Stadion, weil ich der Wetterwarnung mehr geglaubt habe als allem anderen. Es war doch laut dann, oder? Als er aufgerufen wurde.
Na, als er zuerst kam er ja so irgendwann mal so raus, ist dann, glaube ich, zu der Presse direkt gegangen, zu Sky oder so, oder wer auch immer da übertragen hat.
Beide.
Also das erste Mal zu sehen war, gab es Sprechchöre, die waren so mittellaut und dann wurde er eben im Rahmen der Mannschaftsaufstellung der Mainzer, ist ja dann immer so, dass ehemalige Spieler dann als letztes nochmal extra genannt wurden und da wurde er dann auch nochmal, also zuerst noch Markus Hoffmann und dann er jeweils genannt und das war schon wirklich laut, das Fußballgott da und danach gab es auch nochmal anhaltenden langen Applaus für ihn. So, da war er aber allerdings schon in der Kabine wieder und hat es nicht mitgekriegt. Hoffi stand auf dem Platz, hat noch ein bisschen Aufwärmquatsch gemacht und Urs war in der Kabine und hat das dann nicht direkt mitbekommen.
Hoffi hat wie immer grimmig geguckt?
Ja, ich glaube, da hat er sogar kurz gegrinst, könnte ich mir vorstellen. Ja. Diese Absage von Mainz bezüglich einer größeren Geschichte war ja mit Verweis auf die sportliche Situation im Abstiegskampf. Aber ich glaube, insgeheim war Urs Fischer sehr, sehr froh, dass er diese Ausrede hatte. Also weil ihm, glaube ich, so ein großer Bahnhof auch persönlich eher ein bisschen unangenehm ist. Und andererseits denke ich, aber hat er auch mitgekriegt, dass es uns ein Anliegen war.
Ja, so. Ich glaube schon, er hat ja da einen Auftrag in Mainz, ne?
Ja,
natürlich. Er ist ja nicht auf Abschiedstour in der Bundesliga, sondern der hat da einen Auftrag in Mainz.
Ja, aber ich glaube, für ihn kam es da gut günstig zusammen, dass er das auch sagen konnte.
Ja nun, okay, dann war das im Prinzip erledigt. Vielleicht können wir kurz noch erwähnen, gab ja auch, weiß ich gar nicht, war das müsst ihr mir jetzt sagen, André Rolle ist ja Anfang des Jahres verstorben. Langjähriger Stadionsprecher, was heißt langjährig, aber langjährig bei Union engagiert, unter anderem auch Stadionsprecher gewesen. Und wie war denn da der
Treffeninitiator?
Ja.
Könnte man Union sagen. Preisgard Reinitiator.
Ja, also war schon ganz schön viel.
Ja, er hat schon echt viel gemacht. Und nicht zuletzt der Grund, warum ich damals beim Pokalfinale war. Ich habe meine Finalkarte damals von André Rolle bekommen, beziehungsweise von über zwei Freunde von ihm. Ohne André Rolle wäre ich nicht beim Pokalfinale gewesen. Der wurde in der Halbzeitpause verabschiedet, wenn das die Frage ist, auf die du jetzt hinaus willst. Da gab es dann die Verabschiedung auch von einem anderen verstorbenen Fan noch, von Christian. Da gibt es ja immer diesen relativ traurigen Block in der Halbzeitpause, wenn Unioner verstorben sind. Teil davon war dann André Rolle, der etwas längere Teil. Und ja, da gab es dann ein Spruchband auf der Waldseite mit dem einen Bengalo, was dann immer gezündet wird. Und dann mehr oder weniger so eine inoffizielle Schweigeminute eigentlich. Ne? Die war gar nicht, also zumindest hätte ich das nicht mitbekommen, die war gar nicht groß angekündigt. Aber da hat sich dann das ganze Stadion so spontan darauf geeinigt, dass man dann, solange der Bengalo brennt, einfach auch mal die Schnauze hält.
Finde ich gut.
Ja, das fand ich total, total schön, muss ich sagen. Ja.
Für mich war ja Rolle so eine prägende Figur in meiner, beinahe gesagt, Anfangszeit bei Union. Also weißt du, den habe ich da immer irgendwie überall wahrgenommen und so.
Ja. Ich glaube, für uns viele, ne? Also ich meine, wir sind ja fast, naja, nicht gleich alt, aber fast eine Generation. Das war, glaube ich, für die in den 90ern, Ende der 90er so zur Union gekommen sind, der war irgendwie überall und man hat ihn immer gesehen.
Ja. Auf jeden Fall, ging mir auch so.
Ja. Ich fand, Matze Koch hat bei Insta noch ein bisschen gut darüber gesprochen, hat auch nochmal diesen Zusammenhang mit den anderen, mit TC, Olle Oma, Kaffee Kai und so weiter und so fort gezogen, die ja alle verstorben sind.
Mhm.
Und das war wie so ein Blick nochmal in so eine Generation, ohne die es Union, so wie es heute ist, wahrscheinlich nicht gegeben hätte oder geben würde, so rum. Ja.
Ja, ich finde, muss ich sagen, insgesamt den Content, den Matze da auf Insta macht, gut, genau auch solche Sachen, dass er das halt auch alle im Blick hat. Er ist halt eine schöne Position, die er hat. Er ist halt eigentlich kein Union-Fan und weiß aber alles über die Leute, also und bringt da viel, viel zusammen auch was.
Er hat ein gutes Gespür, ne?
So, ja, für ja,
solche
ja.
Sachen. Finde ich auch. Na gut, dann kommen wir zum Leckerbissen. Nämlich, irgendwer hatte geschrieben, Terrorfußball 1 trifft auf Terrorfußball 2.
Hm.
Wie war es denn jetzt wirklich?
Grausam.
Elaboriert.
Ja, nur also, ich habe viele Gefühle zu diesem Spiel, auch gestern im Stadion und nach dem Spiel gehabt. Und so richtig sind sie auch noch nicht weg.
Vielleicht ja, lass es raus.
die hängen aber, muss man, glaube ich, einen kleinen Disclaimer machen, dass da viel anders gewesen wäre, hoffentlich, wenn der Platz nicht so gewesen wäre, wie er war. Ne? Also der, wo er dann, also gut, der Platz nicht, aber das Stadion wurde ja den Tag davor oder die zwei Tage davor von Freiwilligen geräumt, dass dieses Spiel irgendwie stattfinden konnte. Weil man ja noch kurz davor, irgendwie den Tag davor, davon ausgegangen ist, was Sebastian schon angesprochen hat, dass es die Unwetterwarnung, die für ganz Norden von Deutschland und auch Berlin galt, irgendwie Berlin ein bisschen stärker trifft, als es dann der Fall war. So dass also die zwei Spielabsagen, die diesen Spieltag hatten, uns nicht so betroffen haben. Aber was man, glaube ich, schon sehen konnte, als das Spiel anfing, ist, dass der Platz nicht im besten Zustand ist. Und das hat dann, glaube ich, auch so 10 bis 15 Minuten gedauert. Danach war es dann eigentlich naja, ist jetzt kein Platz, auf dem man ein lockeres Kurzpassspiel aufziehen konnte, wo man sagt, dass man einfach Fehlertoleranz hat für die Pässe, sag ich mal. Das hat man, glaube ich, relativ stark gemerkt. Und die demzufolge war es dann auch im Prinzip das Spiel, was Steffen Baumgart, glaube ich, relativ gut findet und ja auch so spielen lässt. Und was wir, oder zumindest ich, schon ein paar Mal bemängelt haben, die Bälle halb hoch bis hoch und lang nach vorne geschlagen, was halt, ist jetzt nicht so kreativ. Und dazu kam dann halt, dass der, dass wenn der Platz so ist, hat man halt, da habe ich schon gesagt, relativ wenig Fehlertoleranz für Ballkontrolle, sodass auch relativ viele Pässe verloren gegangen sind und viele Bälle verloren gegangen sind, die vielleicht auf einem anderen Platz so nicht verloren gegangen wären. Weiß ich nicht. Um das mal so als Disclaimer vorwegzuschieben für das, was mich wirklich geärgert hat, worüber wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden können im Verlauf des Spiels.
Also zu dem Platz, man könnte ja die Nachricht, dass da in Leipzig in irgendeiner Halle 4000 Tonnen Kartoffeln lagern,
gerne ja, Zusammenhang okay, bringen. Wie kriegst du das jetzt zusammen? Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, dass der Platz so aussieht wie ein Kartoffel.
Ah, so, okay.
So, Kram. Aber
ein landwirtschaftlicher Side-Hustle.
Gott, okay. Aber ich hätte jetzt gesagt, also dass Union eine miese Passquote hat und schnell Bälle verloren gehen, hat ja selten was originär mit dem Platz zu tun.
Ja, aber ich dachte, vielleicht dieses Mal könnte man das ein bisschen als Teilentschuldigung heranziehen.
Aber dann müsste man ja Argument haben, dass es vorher auch anders ist.
Ja, ich weiß nicht, wie die Quoten aussehen, ob sie noch schlechter waren als sonst. Ja,
okay. Ich weiß nicht, jetzt in die aussieht. Daten nicht rein.
Da ja, 73% Passquote haben wir.
Wie hoch?
73%. Ich habe jetzt aber jetzt auch nicht die anderen Spiele im Kopf. Aber so richtig hoch war sie bei uns selten.
Ah, 73% ist ja fast noch okay für Union, glaube ich.
Ja, ist so, genau. Es deckt sich nicht völlig mit dem, mit der subjektiven Wahrnehmung auch bei mir.
Okay. Laut Kicker 40% erfolgreiche Dribblings, was jetzt auch nicht der Überhammer ist.
Ja, nun, also da auf so einem Platz viel zu dribbeln, naja, gut. Ich gehe mal ins Positive. Livan Burcu.
Ja.
Hat mir gefallen, hatte eine wirklich sehr gute Chance in der ersten Halbzeit und war auch ein lebendiges Element des Spiels. Oder seht ihr das anders?
Nö, das ja, kann man so unterstreichen. Ich fand, wie gesagt, es fällt mir auch schwer, das an Einzelnen festzumachen, was mich so geärgert hat an dem Spiel. Deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich sage, okay, heben wir mal zwei Spieler positiv heraus, der Rest war schlecht oder so. Darum geht es mir gar nicht. Es war einfach nur, also ja, er war ein belebendes Element des Spiels, aber so richtig was gerissen hat er dann im Endeffekt auch nicht.
Ja gut, der hätte das Tor dann halt machen müssen, damit das halt ja für dich gilt.
Ja.
Okay. Aber ist was anderes gegen Mainz, die sich ja jetzt erstmal auch stabilisieren müssen. Das ist ja jetzt für sie das dritte Unentschieden in Folge unter Urs Fischer. Ist ja erstmal gut, schon mal viel besser als vorher. Ist das denn, das ist doch zu erwarten, so eine Art Spiel. Also dass es dann halt darum geht, ich sag jetzt mal, Steffen Baumgart hat das als geiles Fußballspiel bezeichnet. Also hohe Intensität, viele Zweikämpfe und so. Ist jetzt eher für die Kampffußballer natürlich ein schöneres Spiel als für die, die da die feinere Klinge erwarten. Aber ich meine, die würde man ja bei dieser Paarung auch so nicht erwarten.
Ja, aber.
In der Position, in der Mainz steht.
Ja, aber wir haben das aber auch schlechter gemacht als Mainz, fand ich, über ganz lange Strecken des Spiels.
Ja, okay.
Und das ist dann ein bisschen doof. Also klar, auf dem Boden konntest du halt nicht wirklich gutes, sauberes Passspiel spielen, aber es kamen eben auch die langen Bälle, die hohen Bälle doch oft nicht sinnvoll an und vor allem hatten wir ganz lange große Schwierigkeiten, die zweiten Bälle einzusammeln und auch in der Zweikampfführung große Schwierigkeiten. Also ganz, ganz irgendwie nicht sauber in die Zweikämpfe gekommen. Und ich glaube auch, dass Mainz Dankerts Linie besser erkannt hat und interpretiert hat. Die sind auch schon ordentlich körperlich nach vorne reingegangen, sowohl Höllerbach als auch Philipp Tietz, die beiden Stürmer, haben unsere Innenverteidiger, die ja eigentlich wirklich, wirklich gut sind, doch immer wieder auch vor Probleme gestellt, also auch vor ungewohnte Probleme. Und das war so insgesamt so eine komische Gemengelage. Wir kriegen halt irgendwie den Fuß nicht in die Tür. Wir kamen nicht, fand ich, ganz lange nicht vernünftig rein ins Spiel. Und klar gab es diese Chancen, also diese große Chance von Livan Burcu, die halt auch wirklich gut und auch mit Nachsätzen vorbereitet wurde über Burke und Rani Khedira. Und ja, wäre halt ein sehr, sehr hübsches Tor gewesen und war auch cool, wie er es gemacht hat. Aber insgesamt war das schon träge und nicht gut. Und dann macht eben Mainz das Tor, was auch wirklich so nie passieren darf, muss man sagen. Also sowohl der Passgeber hatte keinen Druck, also einerseits der Passgeber keinen Druck und andererseits war halt Amiri wirklich sehr, sehr frei. Man macht es dann auch gut, klar. Und dann hatten die uns ja genau da, wo sie uns haben wollen, ne?
Wobei der Pass, muss man leider neidlos anerkennen, auch richtig gut war. Ne? Also den hatte Amiri hatte auch genau gesehen und hat den dann genau gespielt, wie er ihn brauchte. Da kann man eigentlich nicht meckern, außer dass es halt genau die eine Chance war, die Mainz nicht haben durfte. Insofern, ja.
Ich könnte jetzt dazu sagen, das haben die dann bei Datsen noch ein bisschen schöner gezeigt, als ich das jetzt wahrscheinlich beschreiben kann. Aber ja, der Passgeber hatte wenig Druck. Aber die Bewegung war natürlich toll, weil einerseits Hollerbach dem Passgeber entgegenkam, damit auch jemanden rausgezogen hat und zwei Spieler, die gegensätzliche Bewegungen gemacht haben, nämlich tief gelaufen sind. Und Amiri dann hat ja wirklich Kämmlein im Rücken entwischt ist. Andere Spieler als Amiri kriegen diese Ballannahme wahrscheinlich nicht so gut hin.
Ja, auch das.
Also die Verarbeitung war natürlich Sahne. Aber diese Vorbereitung des langen Balls war schon auch, muss ich sagen, man kann über lange Bälle reden, wie man möchte. Aber wenn man die gut vorbereitet, kann das halt auch eine interessante Waffe sein. Und das sah gut aus. Ich weiß nicht, ob das der Plan war, aber das sah sehr gut aus.
Na, es war halt auch, also wir standen halt auch total dumm da in dem Moment. Der Nilo Dupi stand extrem weit vorn. Also was er ja gern macht, also ist ja auch ein Mittel, was Union nutzt, dass die häufig die Halbverteidiger rausrücken. Aber das nützt dir halt nichts, wenn du daraus keinen Druck erzeugst. Und der Druck kam eben nicht. Und dadurch war die ganze Kette sozusagen so ein bisschen nach rechts gerutscht, und die Lücke zwischen Diogo Leite und Derek Köhn als Linksaußenverteidiger war halt relativ groß. Und das war in die Amiri dann gestoßen ist und eben zu spät von Kämmlein verfolgt wurde. Also das war, ich glaube, sie haben eben auch darauf reagiert, dass das war einerseits sicherlich ein Locken durch dieses Entgegenkommen, aber andererseits eben auch ein Erkennen von genau dieser Lücke. Und das war einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Die haben ja auch nominell sehr, sehr gute Spieler im Kader. Also das ist ja ein bisschen komisch, dass sie so weit unten stehen.
Ja, weil der Kader nicht ausbalanciert ist.
Ja, womöglich.
Und weil jemand anders, den sie für sehr viel Geld geholt haben als Stürmer, der in der Bundesliga bis zu diesem Spiel noch kein Tor geschossen hatte.
Danke auch.
Wie viel haben sie bezahlt? 10 Millionen?
Wird so kolportiert,
Okay. Und das hat ja diesen Fun-Fact des Spiels ja nochmal gebracht, dass Benedikt Hollerbach, hoffe ich zitiere das nicht falsch, alle Bundesliga-Tore bisher im Stadion an der Försterei getroffen hat.
Ist der bei uns nie auswärts getroffen?
Nö.
Hi.
Also das haben sie bei Datsen erzählt, ich wiederhole das jetzt, das zu überprüft zu haben. Aber das finde ich wiederum einen schönen Fun-Fact. Und ich sag mal so, Herr Hollerbach, es ist erst der vorletzte Spieltag dieser Saison, wo es, ach nee, da ist ja auch in Mainz, also das war's dann halt.
Aber keine Tore mehr.
Muss natürlich sein, dass er in Europa Dings da, welchen Wettbewerb spielen sie? Conference League, ne? Ja. Hat er einmal, glaube ich, in Polen getroffen.
Also immer im Osten.
Naja, sozusagen könnte das vielleicht auch ein sein.
Aus Mainzer Sicht zumindest. Ja.
Gab mal eine Frage an euch beiden für die Verschwörungstheoretiker unter uns.
Na, jetzt bin ich gespannt.
Wer soll das sein?
Naja, weiß ich nicht, aber.
Ich wohne hier in Brandenburg.
Meld mich. Meint ihr, dass es psychologisch von Fischer so Maßgabe war, dass Mainz, ich glaube, sie haben den Vorspielpfiff, den Münzwurf gewonnen und haben sich dann die Seite ausgesucht, sodass Union quasi falsch rumgespielt hat, wenn euch das aufgefallen ist. Ne? Wir haben in der ersten Halbzeit aufs Zuckertor gespielt und in der zweiten auf den Gästeblock. Im Vergleich zu sonst, wo das ja immer andersrum ist oder sein sollte. Meint ihr, das war Taktik von Fischer, der ja weiß, wie im Stadion an der alten Försterei gelaufen wird?
Das wissen aber auch alle anderen.
Ja, aber gerade Fischer, weißt du, ausgerechnet und so.
Ja, aber vielleicht auch.
Storys, vielleicht, die der Fußball schreibt, weißt schon.
Könnte vielleicht auch zu den Sachen gehören, die sich auch Benedikt Hollerbach gemerkt hat.
Oder so.
Oder Silver.
Der alte Taktiker.
Ja, außerdem glaube ich, dass die in Mainz aus der Historie heraus ja schon wissen, was bei Union so Phase ist.
Ja, Klopperfußball.
Ja, und halt auch Fans, die gerne Torhütern, naja, du bist schon.
Auflauern.
Auflauern, genau. Und mit Taschentüchern winken. Mhm. Also deswegen ja. Ist schon, wissen die schon, ist ein gefährliches Pflaster. Ja, historisch gesehen.
Historisch gesehen, rein historisch gesehen.
Historisch gesehen hat Mainz auch in der Bundesliga nur einmal gegen uns gewinnen können. Habe ich vorhin zufällig erfahren, und zwar in der Saison 2021.
Das ist eigentlich ganz cool. Dann, das wäre noch ein Grund dafür, dass sie auch dann drinnen bleiben. Und gegen Heidenheim.
Geht immer was. Und es waren sogar drei Spieler bei denen in der Startelf, die auch damals in der Startelf waren.
Echt?
Bei uns keiner.
Stefan Bell oder was?
Stefan Bell, ja, na.
Kenn ich noch.
Den Rest auch noch?
Dominik Kohr.
Dominik Kohr hat eine gelbe Karte gekriegt, zu niemandes Überraschung.
Danny da Costa.
Und Danny da Costa, genau. Und
woher kenne ich so viele Mainz-Spieler, ey?
Wäre Robin Zentner nicht verletzt, wäre er wahrscheinlich der vierte gewesen.
Ah, krass.
Bei uns ist von allen eingesetzten Spielern natürlich nur noch einer im Kader und das ist jetzt auch nicht weiter schwierig zu erraten wahrscheinlich.
Der jetzt schon 38-jährige Christopher
Zimmermann. Der jetzt schon 38-jährige. Aber es wurden auch so illustre Namen eingewechselt wie Joel Poyanpalo und Peter Musa. Hm. Ne? Nur mal so. Ach. Fand ich vorhin lustig, als ich das darauf geklickt habe.
Wann war das? Poyanpalo. 2000?
2000, das war am 6. Februar 2021.
2021.
Das müsste gerade die Zeit gewesen sein, wo Chor und da Costa aus Frankfurt zu Mainz gewechselt sind, um den Klassenerhalt doch zu sichern. Weil ich glaube, die waren damals auch so dicht unten drin.
Trainer war natürlich Bo Svensson und also bei uns natürlich Urs Fischer. Cedric Teuchert hat noch gespielt. Markus Ingwersen.
Naja. Ach Mensch, ey. Ja, da wird mir ja fast warm ums Herz.
Ja.
Wird's dir?
Ja, ich fand das. Ja. Ich gucke mir immer gern solche alten Aufstellungen an und denke dann immer, ach ja, stimmt.
Ja, damals. So eine Wärme hatte ich auch, als Hans Martin hatte danach ja noch empfohlen, die Sportschau, die Kurzzusammenfassung der Fischerjahre bei Union, sich anzuschauen. Und das war doch eine zweiminütige warme Dusche, muss ich sagen. Sehr schön.
Ja.
Was fürs Herz. Wenn
es wahrscheinlich allen anderen Leuten, also allen anderen Fußballfans, irgendwann monströs auf den Sack ging, dass das so oft erwähnt wurde.
Ja, das ist richtig.
Ja, das sind zwei Spiele ausgefallen, ne? Da war nicht, da musst du füllen.
Ja,
vor allem die Straßenfeger Leipzig und Hoffenheim.
Ja,
na gut, auch die nehmen ja Sendeminuten ein, ne?
Ja. Und ich muss ja mal sagen, also aufgrund der Spielweise von Union. Und ich weiß das, weil ich ja nur Datsun habe und kein Sky. Wenn Konferenz ist, siehst du da jetzt nicht so viel vom Spiel. Und das war jetzt ein bisschen anders.
Aber ist auch nur wegen der ausgefallenen zwei Spiele, weil sonst wäre, glaube ich, da auch nicht viel übertragen worden von dem Spiel.
Nee, das stimmt. Aber es war intensiv, es war gut, wie gesagt.
Gut?
Naja, gut, also das Ergebnis.
Nein, gut war es genau eben nicht.
Gut war es nicht. Zugehört.
Leute.
Von beiden nicht.
Ja, aber Mainz war irgendwie trotzdem griffiger, fand ich.
Aber sie haben den Sack nicht richtig zugemacht. Das muss man ja sagen. Nachdem sie in der zweiten Halbzeit dieses 2-0 eigentlich in so einer Art Drangphase von Union, also wo sie so ein bisschen mehr probiert hatten, haben sie ja 2-0 mit Hollerbach geschossen. Und dann hat der Hollerbach ja die Chance zum 3-0.
Ja, Chance zum 3-0 ist jetzt auch so ein bisschen.
Was war es denn aus deiner Sicht?
Ja, also so irrsinnig gefährlich war das jetzt auch nicht. Es war ein wahnsinnig spitzer Winkel und Frederik Renault war halt in der kurzen Ecke. Ob er den wirklich an ihm vorbeigebracht hätte, noch ein bisschen zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
Hat er jetzt auch nicht?
Und er hat ihn halt gegen die Latte geballert, ja.
Genau.
Ja, also ich meine, ja. Ich hab's nicht richtig gesehen, weil weit weg und so. Ne? Ich habe bloß gesehen, dass er dann gegen die Latte ging. Ich weiß nicht, wie spitz der Winkel wirklich war. Das täuscht dann immer mal von der Perspektive aus der Sicht. Ja. Aber sagen wir mal so, wir hatten kurz, Herzstillstand ist auch übertrieben, aber wir haben uns kurz erschrocken, weil dann schon die dritte Situation war, wo im Prinzip, nicht aus dem Nichts, aber ne, so dieses, das Tor wäre jetzt auch nicht unerwartet gewesen, dann in so einer Scheißsituation, so nach dem Motto, wir drängen auf einen Anschluss und dann, fällt dann natürlich das 3-0.
Für mich hatte XG das.
XG waren 0,05 von dem Schuss, also insofern.
Ja, gut, okay.
Ja.
Ja. Und Latteknall, also ist halt immer der Effekt, der es macht. Also das ist übrigens auch ein schönes Beispiel für nicht vernünftig in die Zweikämpfe kommen, was Diogo Leite da mit Hollerbach gemacht oder nicht gemacht hat.
Nicht gemacht hat, genau.
Hat mir auch so einige Rätsel aufgegeben, ehrlich gesagt.
Ich hatte jedenfalls Schiss, dass das so eine Heidenheim-Nummer wird.
Das Wort Heidenheim
also dann zwei, zwei
häufiger Stand. Gehört während des
ja.
Ja.
Also das, was ja alle Fußballfans immer denken, dass der eigene Verein Aufbaugegner für andere ist. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen. Und ab wann hat, aus eurer Sicht, ab wann ist es denn so ein bisschen gekippt? Also für mich ja erst wirklich mit dem Anschlusstreffer.
Gekippt die im Sinne von Optimismus dann? Oder?
Der Glaube, dass es doch noch was geht.
Bei mir ganz klar die Einwechslung.
Die welche? Waren welche? Wo kam?
65. kam Schäfer und Ansa für Kemlein und Burcu. Mhm. Und das war schon, also schon als er raufkam, war so auch mein Gedanke, das ist genau so ein Spiel für Andra Schäfer. Der halt so sich rein, also das, wie gesagt, war ja ein relativ physisches Spiel und auch durchaus mit gewisser Härte geführt. Und das ist ja, da hat er ja total Bock drauf. Da ist ja wie ein Fisch im Wasser. Und hat es auch gleich gezeigt. Also, und dann kam wenig später, 5 Minuten später, dann Trimi für Haberer und Jong für Berg. Und dann nochmal an der 78. Ljubicic für Diogo Leite, da wurde dann die auf Viererkette umgestellt. Aber mit diesen Einwechslungen, also da würde ich vor allem Schäfer und Jong hervorheben, kam auch wirklich viel mehr Energie und Schwung rein. Das hat ja dann Baumgart auch auf der PK nochmal erwähnt, also hat auch namentlich nochmal Schäfer erwähnt, als jemand, der halt gerade ein bisschen hinten dran ist, weil die anderen das gut machen, aber es ist halt ein Team-Dings und das hat man total gemerkt. Also das war echt, echt gut. Und das sind Sachen, die mir tatsächlich auch, da bin ich bei Baumgart auch dann eben Mut machen, dass es oder dass mich einigermaßen trotz des wirklich nicht guten Spiels zuversichtlich stimmen. Dass das halt so Impulse sind, die auch immer wieder funktionieren. Das ist schon ganz cool.
Ja.
Aber.
Nee, kein Aber. Ich überlege bloß gerade, um die Frage von Sebastian zu beantworten, wann ich das, ob vor allem und wann ich das Gefühl hatte. So nie. Heute. Naja, nicht nie. Ich glaube, nach dem Anschlusstreffer war schon ein bisschen versöhnlicher, meine Stimmung. Und dann hatte ich zumindest die Hoffnung, dass zumindest noch der Punkt erreicht werden konnte, weil es war früh genug und genau wie Hans-Martin schon gesagt hat, man hat ein anderes Spiel gesehen, man hat mehr Dynamik gesehen im Spiel und ich fand, dass da mehr Ideen, nicht Ideen gab, die Ideen waren schon da, mehr Ideen erfolgreich nach vorne gespielt wurden, sagen wir mal so. Ne? Weil die, keine Ahnung, 70 Minuten oder nein, so viel war es nicht, aber die 60 Minuten davor, da war es ja schon eher so relativ ideenloses Gestochere im Mittelfeld teilweise, wo dann auch, wie gesagt, der Ball relativ schnell verloren wurde und lange Bälle nach vorne geschlagen wurden, die halt offensichtlich keinen Plan hatten, wo ich sehr, sehr wütend drüber war und nachdem dann so ein bisschen die Dynamik sich gewandelt hat, ich fand tatsächlich mit der Umstellung auf die Viererkette war das noch ein bisschen offensichtlicher. Da war mehr Idee dahinter und da hatte ich zumindest den Eindruck, okay, mit dem Anschlusstreffer so früh geht vielleicht noch ein Punkt.
War der 77. oder?
Nee, der Anschlusstreffer selber war 78. glaube ich, oder? Ja. Also kurz nach der
war das der kurz 77. nach der Einwirkung? 78, nee, nee
78. Vor der Ljubicic, ne?
Ja.
Der kam ja Ljubicic wurde nach dem Anschlusstreffer eingewechselt. Da wurde eine starke Viererkette.
Ja.
Und das ist ja auch so ein Move, der total typisch für Baumgart ist, finde ich. Der sagt dann eben, ist jetzt egal, dann, also dass der dann er wechselt mutig, muss ja, man
schlimmer als für den
sagen.
Geht halt nicht, ne?
Ja, aber machen ja, gibt ja genug Trainer, die dann trotzdem nicht machen, ne?
Die dann darauf beharren, trotzdem dass irgendwie. Das stimmen muss. Ja.
Ja.
Ja, ist richtig. Ich fand ja, dass Mainz dann auch so plötzlich so hasenfüßig wurde. Weiß ich gar nicht, wie ich das sonst sagen soll.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist halt auch die Situation, in der sie sind. Ne?
Richtig, dass sie halt ja was zu verlieren hatten
dann genau.
Plötzlich. Und das war ja, ich finde ja, deswegen kann das schon sein, dass dieser Anschlusstreffer halt, also nicht nur bei euch so dieses Gefühl, es kann auch was gehen, auslöst oder bei einem Teil jedenfalls der Fans, sondern halt auch bei Mainz auslöst, oh scheiße, das ist ja jetzt nur noch ein Tor, was sie brauchen und dann haben wir doch keinen Sieg.
Also
glaube ich schon, das war auch mein Eindruck, dass die anfangen zu denken.
Ja, Das ist schon sehr küchenpsychologisch, aber ich glaube, in der Situation waren wir ja mit Union jetzt auch schon des Öfteren, um Gottes Willen, dass du da hinten drin stehst und das einfach nicht klappen will und einfach nicht besser werden will, obwohl jetzt ist keine Niederlage, aber gefühlt, sind wieder zwei Punkte weggegeben sozusagen. Und das glaube ich schon, dass da irgendwo das im Hinterkopf auch bei den gestandensten Fußballprofis hängt, dass sie einfach das auch nicht komplett loswerden können, dann so solche Gedanken.
Auf jeden Fall. Ich denke zum Beispiel, das geht ja auch andersrum. Als wir damals in der Aufstiegssaison in Hamburg ganz kurz vor Schluss in einem wirklich nicht guten Spiel von uns noch das 2:2 machen, Mani Abdullahi, und wir wieder nicht geschlagen, wieder ohne Niederlage die Serie ausbauen konnten. Ich glaube, das war ein total wichtiges Spiel für diese gesamte Saison, dass nämlich einfach die Spieler dann auch dran glaubten, dass sie es einfach am Ende immer noch hinkriegen werden und dass sie also wirklich schwer zu schlagen sind. Genauso wie diese ganzen Terrorfußballsachen dann in der ersten Liga, wenn wir in Führung gehen und halt die Führung durchbringen oder so, obwohl das Spiel nicht gut ist. Das gibt, glaube ich, wirklich ein großes Selbstbewusstsein, und andererseits kannst du natürlich dich in Zweifeln bringen, wenn es immer wieder schief geht. Ne? Das spielt, glaube ich, wirklich eine große Rolle.
Du hattest ja eben Schäfi schon erwähnt und das Lob, was Baumgart ihm gegeben hatte. Er hatte ja eine wirklich sehr große Aktion. Das war diese, man könnte...
Das war so hübsch.
Das war schon auch frech, aber auch geil.
Ja.
Dieser, weiß ich nicht, aus 20, 25 Metern Lupfer. Über den Torhüter. Und dann geht er an die Latte. Oh.
Ja, das war gar nicht mal, ich meine, sowas kann mal passieren. Der Nachschuss danach hat mich eigentlich relativ sprachlos zurückgelassen, der dann ja, weiß gar nicht wie hoch, aber und weit daneben und so, wo ich dann sage, also, Ballkontrolle, hallo.
Ja, aber hast du mal gesehen, also da muss ich jetzt
mal. Ja, du musst ihn ja nicht direkt nehmen in der Situation, du kannst ja einfach mit der Brust kurz abtropfen lassen und dann gezielter schießen.
Also wie ganz denn?
Der Ball kam genau auf
nein,
ihn.
Nein, kam nicht.
Doch.
Also ich sag's
dir. Zwei Meter daneben, gefühlt.
Ja, aber dann justiere
genau mal
deine Augen, weil, also erstmal, Ilic ist in der Bewegung zum Tor, der Ball prallt ab, du weißt, wenn der Ball in die Latte geht, du weißt gar nicht, wohin er prallt. Das heißt, und dann kommt er auf dich zu und er kam aber nicht genau auf seinen Körper, weil sonst hätte er ihn ja mit der Brust gestoppt, sondern kam halt so halb rechts an ihm lang, deswegen hat er diese komische Beinbewegung gemacht in der Luft und der war nicht so, also ich gebe dir recht, es sah scheiße aus. Aber der
Wenn er zum Schuss kommt, kann er ihn noch kontrollierter schießen.
Da oben, hast du mal probiert, so hoch den Ball anzunehmen?
Ja.
Du hättest doch einen Leistenbruch, wenn du das machen würdest.
Ja, ich hätte mir beide Füße gebrochen, ist klar, aber das geht ja nicht um mich.
Also ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und dachte auch am Anfang, oh Gott, den muss der machen. Und dann, je öfter ich den gesehen habe, desto schwieriger ist der, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht.
Also, ja, schwierig, aber auch, ja, muss er machen. Also, das Tor war, also er hatte auch viel Platz, er hat ihn relativ weit oben schon getroffen. Er hatte
Platz und Zeit.
Er hätte ihn einfach, glaube ich, ein bisschen weiter runterfallen lassen können und der Verteidiger war nicht unmittelbar neben ihm. Klar bist du da unter Druck, also ich glaube, André Ilic mit ein bisschen Toren im Gepäck schon und ein bisschen und mehr Selbstbewusstsein vor dem Tor hätte den gemacht.
Ja.
Und das war seine Reaktion darauf hat er auch das genau angezeigt. Also das erwartet er schon von sich selbst so.
Ja, natürlich.
Ich fand es halt einfach nur extrem traurig für ihn vor allem. Also so dieses, ach du Scheiße, jetzt hast du den Elfmeter damals verschossen und so wirklich in Sachen Abschluss eine sehr, sehr glücklose Saison für ihn. Und
auch Steffen Baumgart hat an der Seitenlinie die Hände gefaltet.
Ja.
Wie oft sieht man denn das?
Ich glaube, das war auch Stürmer zu Stürmer mit Gefühl.
Ja.
So.
Aber
er hat ihn ja dann auch sehr verteidigt in der PK und das fand ich auch gut.
Ja, musst du auch. Also, irgendwann Platz der Knoten und dann ist Frankfurt wieder fällig mit 4 Toren von Ilic oder so.
Jawollo. Aber sehr schöne Aktion von
Wenn
von
das Resultat davon ist, dann gerne.
Ja, nee, also toll von Schäfi, genau. Und dann war ja noch eine gute Nummer, und zwar Derek Köhn, der auch so eher ein auffälliges Spiel gemacht hatte.
Ja.
Und vor allem die Standards geschossen hat auch. Oder gab es ja die Frage, ja, warum schießt denn nicht Trimmel die Standards?
Auf der Bank, oder?
Nee, der war ja dann schon
Der war dann schon eingewechselt.
Später kam er rein, ja.
aber ich glaube, da war einfach die Idee, den halt nicht aufs Tor zu ziehen, sondern
scharf weg,
so parallel, ja, scharf rein.
Und ist ja auch Linksfuß.
Eben, genau.
Ja,
also das ist, glaube ich, dann einfach eine Entscheidung, wie wollen wir diesen Freistoß schießen.
Genau.
Und das ist ja, glaube ich, wenn du sozusagen dann auf den Kopfball spekulierst, ist es ja so rum dann einfacher für den in dem Fall Danilo Dukui da reinzulaufen und den zu drücken.
Zwei Verteidiger haben es nicht hier hingekriegt, Danilo Dukui zu stoppen.
Ja.
Muss man kurz sagen, muss man sich auf der Zunge zergehen, und die hatten ihn beide eng in, gedeckt, ja.
Und das war Stefan Bell und wer noch? Also die jetzt auch nicht klein und kopfballschwach sind, ne? Also.
Nee, aber er kommt trotzdem halt da zum Ball, setzt den super und dann denken ja alle, dass der Ball schon im Tor ist, ne?
Ja.
Und war er doch aber auch, oder? Habe ich vorhin einen Screenshot gesehen, wo er hinter der Linie war?
Nee, das sieht ja immer so lustig aus, aber das ist halt nicht der Fall. Also, weil, was ich richtig gut fand, Stichwort übrigens nochmal Stürmer und Stürmerqualität. Wie Marin Ljubicic, der jetzt auch nicht das Toreschießen bei Union erfunden hat, wie der da reingeht und einfach klassisch Stürmer Ding über die Linie, damit klar ist, ist im Tor.
Mhm.
Für alle Fälle. Und im Nachhinein, das haben wir erst ein paar Stunden später erfahren, war das auch notwendig, weil nämlich der Ball von Duki nicht voll hinter der Linie war, weil Dankert dieses Signal auf die Uhr nicht bekommen hat, was wir nur wissen, weil Matze Koch wieder dorthin geht, wo es weh tut, und in dem Fall rausbekommen hat, dass Dankert bei den Union-Schiris, die von Dirk Zinger eingeladen wurde, war und dort das erzählt hatte. Dass das Signal auf der Uhr erst kam, nachdem Ljubicic den Ball reingeköpft hat. Also es war auch notwendig, das zu machen. Und ja, gut. Also fand ich toll. Also Marin Ljubicic, zweites Union-Tor, ne?
Zweites Union-Tor. Das erste hat er in seinem ersten Spiel gemacht.
Und das zweite vielleicht in seinem letzten.
Also, womöglich, ja. Gut, das stimmt natürlich auch.
Also es wäre natürlich witzig. Oder wie auch immer. Aber
damit gilt es aber dann jetzt, dass einerseits Danilo Dukui ein Tor, also nicht auf 5 Tore hoch ist, war er schon?
Nee.
5 war es, ne? Ja. Und andererseits nicht Derek Köhn 2 Vorlagen in diesem Spiel gehabt hat, was ich irgendwie wie gegönnt habe, weil er wirklich, glaube ich, auch sehr daran beteiligt war. Also auch das 1-2 haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen. Das war ja wirklich extrem gut gemacht auch. Also,
ja, toll reingespielt.
Muss man sagen. Und auch super eingelaufen von Woyoung Jong. Das war schon so, okay, cool, hier geht vielleicht. Also das war auch, weil es so ein schönes Tor war, glaube ich, hat es nochmal mehr euphorisiert. Und dann war das Stadion ja auch wieder richtig laut danach ab da. Ja.
Das war nicht nur ein schönes Tor, das war vor allem so eins, wurde irgendwie den so eine Einzelleistung, ne? Also die Flanke, die da reinkam, die war halt so, die hat man bis dahin noch nicht so gefährlich gesehen vorher.
Genau.
Das war halt so, hier muss doch noch was gehen. So dieses war auch, ist sehr viel reininterpretiert, aber so das Gefühl hatte ich, als ich die gesehen habe und dann das dann noch zum Tor wurde, war dann halt genau dieser Erlösungsmoment. Das war schon schön, ja.
Und auch da das erste Tor von Woyoung Jong für Union.
Echt?
Und vielleicht das letzte.
Na, das glaube ich jetzt nicht.
Gab es da nicht auch Gerüchte aus der Premier League?
Ach stimmt, da war irgendwas, ne?
Ja.
Ja, na gut, aber Gerüchte. Gerüchte, Schmerüchte.
Ja. Nee, wir müssen jetzt doch mal ganz kurz über Transfergerüchte reden, weil
Danilo Dukui.
Ja.
Was ist mit Danilo Dukui? Leeds will den haben und hat aber keine Lust, Geld zu bezahlen.
Ja gut, das möchte er.
Dann halt nicht.
Das möchte er als selten jemand.
Na, nur für ihn, ne? Nicht für Union. War das nicht so, dass er
ja, genau.
ihm Handgeld also, oder so?
Das geht ja dann direkt in die Taschen des Spielers. Vielleicht nicht alles, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil. Insofern, das kann ich ja verstehen, aber ich würde es ihm natürlich erstmal gönnen, in die Premier League zu gehen.
Aber nicht zu diesem Drecksclub. Pardon my French.
Warte mal kurz. Warum? Weiß ich nicht. Ich kenne Leeds United nur von diesem Wechselfehler Christoph Daum, frühe 90er.
Leeds ist, glaube ich, also die Die Fanszenen in England sind sowieso nicht unbedingt sehr zimperlich mit ihren Spielern, sobald die mal nicht so performen, wie man sich das wünscht.
Ja.
Aber in diesem insgesamt schon toxischen Umfeld ist, sind die Leeds-Fans nochmal herausragend ekelhaft.
Weil sie
also diese ganzen Geschichten, die Brandon Aaronson-Geschichte, genau, da ist das rausgekommen. Und also das haben jetzt mehrere Leute bestätigt, die Engländer sind auch und sich viel damit beschäftigen. Die sagen, das ist wirklich schon ein extrem unangenehmes Publikum da.
Der Maßstab ist ja immer, ne, wurden in Leeds am Trainingsplatz schon mal Gräber ausgehoben.
Ja, und vor allem andererseits, ich meine, er kommt von Union, weißt du. Es gibt wenige Fanszenen, glaube ich, die so supportive sind. Und fährt dann dahin und dann macht er einen Fehlpass und wird dann ausgepfiffen oder so. Also das ist doch, das will man ihm doch nicht wünschen.
Ja, ich hingegen kenne ja Leeds nur von diesem Kaiser Chiefs Song I Predict a Riot.
Was hat das mit Leeds zu tun? Waren die aus Leeds?
Nee, die singen das bei Leeds jedenfalls alle. Und und Luke Humphreys, den ihr ja sicher nicht kennt, weil er nicht Darts guckt, aber der ja nun mal vor 2 Jahren Weltmeister wurde, der ist übelster Leeds United-Fan und läuft halt mit I Predict a Riot immer ein.
Okay.
Ja, also so unterschiedlich sind dann die Wahrnehmungen.
Mhm.
Aber was ja Horst Held vor allem interessiert, ist ja Premier League.
Wie viel Geld?
I smell money.
Ja.
Ja. Und da würde ich sagen, go on, Horst Held. Und,
auch eine schöne Einlaufmelodie.
Walk on, walk on.
Walk on, Horst Held.
Mit der Schubkarre.
With money in your Schubkarre.
Genau. Und bring's heim. Ja. Also das wäre schon.
Und jetzt noch mehr Fußballlieder. It's coming home.
The money?
The money, the money.
The money is coming home.
Ja. Also sag mal so, das gibt ja nun auch so diese latenten Gerüchte um Jogo Late immer in jeder Wechselperiode und jetzt eben ein konkreteres um Danilo Duki. Was ich mir wünsche, ist, dass nur einer von beiden geht.
Ja.
Also ich sehe schon, dass man da schon auch versuchen sollte, nochmal Geld rauszuholen, also dann bevor sie beide im Sommer für lau gehen. Aber beide gleichzeitig abzugeben, fände ich ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt.
Ja, und dann gibt es ja diesen Autozulieferer, der gerüchtet wird, ne? Bosch.
Den was?
Bosch.
Autoteilezulieferer.
Fandenbosch, sagt er ja, doch so. Dann geht es mit den dusseligen Wortspielen auch viel schwerer, wenn man den Namen korrekt sagt.
Mann!
Ja.
Ja. Das wäre gut und dann hätte, du hast schon recht, dann hätte ich auch ein besseres Gefühl, weil dann ist es halt, wenn es halt zwar eine Position, die angelernt werden muss,
ja.
Weil Querfeld und Duki oder Late, hättet ihr eine Präferenz oder ist euch das egal, wer bleibt?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, ne? Weil du hast Late als in erster Linie als Stabilisierung hinten. Wäre schwierig. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Tore hat Doki im Moment für uns gemacht schon?
Jetzt nur 4.
Nur vier, ja.
In Anführungszeichen.
Können wir beide behalten?
Ja, aber dann
Geld bekommen, ja, genau.
Ja.
Ja, nun hat Duki hat ja nun schon einmal verlängert, genau für diese Nummer, um Zeit zwar auch Geld zu bringen.
Ich vermute mal, naja, im Sommer spätestens, ne?
Ja, davon gehe ich schon aus.
Ja.
Und dann halt wirklich ohne Geld.
Ich glaube halt, dass das linker Innenverteidiger schwerer zu ersetzen ist, einerseits.
Ist Fandenbosch, also so, was ist denn der? Welche Seite?
Er ist zumindest Rechtsfuß. Also Rechtsfuß, das heißt ja nicht, dass du als Rechtsfuß nicht auch auf der linken Halbposition spielen kannst, aber es macht schon vieles einfacher, wenn du Linksfuß bist. Dafür hätten wir dann Stanley Nsoki noch im Kader. Der ist ja Linksfuß, keine Ahnung, wie gut der ist dann. Also wir haben ihn ja wirklich wenig spielen sehen. Ja, vom Gefühl her denke ich, dass eher Diogo geht, weil er schon im Sommer, glaube ich, konkret weg wollte, aber am Ende, wie gesagt, einer von beiden bitte nur. Oder nochmal verlängern, das wäre noch schöner.
Ja, auch fürs Gefühl, ne?
Für Gefühl.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass Duki nochmal verlängert, ehrlich gesagt.
Nee, das kann ich auch nicht vorstellen, dass der verlängert. Und ich glaube, der geht auch jetzt im Winter, weil für mich dieses, ja, dann will Leeds kein Geld ausgeben. Andererseits fehlen ihnen ja nun wirklich ein paar Verteidiger. Da glaube ich, das ist dann jetzt hier so diese Transfer-Betour so nach außen. In ja, Wirklichkeit klar. Wollen die halt. Und Horst Held geht dann halt ran mit, ich will 100 Millionen, ja, ich sag jetzt mal kurz, also so Austin Powers mäßig, eine
Million. Bei Stuttgart und Woldemade hat das auch geklappt.
Oh Gott, ja.
Ja,
siehst du. Wie viel wandelt? 90? Nee, wie viel wandelt?
Ich hab's sehr vergessen, war aber absurd viel.
Ja.
Absurd viel ist genau das Richtige. Und ich finde, man kann schon mal ein bisschen Geld umverteilen.
Ja, ich finde schon, solange in der Premier League solche Preise noch gezahlt werden, sollte man vielleicht doch versuchen, da eher höher ranzugehen.
Ja.
No. Ich weiß ja nicht, wie lange die sich das noch leisten können insgesamt, aber
eben.
Ja, und letztendlich, also gut, Leeds ist jetzt natürlich auch nicht wirklich Europa, aber letztendlich sind die eigentlich auch beide zu gut für, also nicht, in keinem europäischen Wettbewerb, das wollte ich damit sagen. Es ist schon in Europa, so schlimm finde ich sie dann doch nicht. Die sind eigentlich auch beide ein bisschen zu gut für uns.
Ja.
Also so, das, also es wäre auch Quatsch, wenn die nicht versuchen würden, in ihrer Karriere nochmal ein bisschen mehr nach Möglichkeit halt auch sportlich rauszuholen. Und wenn es nur finanziell ist, soll es mir auch recht sein, aber dies, und ich meine,
die waren ja auch lange bei uns.
Die waren auch lange bei uns, eben. Das sind jetzt 4 Jahre bei Duki, also insofern.
Naja, nun ist Duki, was ist der 27, das ist jetzt noch nicht der letzte Vertrag, ne?
Nö, aber du musst jetzt, musst du langsam gucken, dass du auf die Bühne kommst. Auf der,
ja, gut, dann, das stimmt. Ja. So, ne? So ein Premier League-Vertrag könnte man sich jetzt schon mal, passt gut ins Konzept, glaube ich, ja.
Genau.
Ja, da ist die Altersvorsorge vielleicht auch geklärt dann.
Nee, vor allem, wenn du dann da spielst, dann sehen dich dann nehmen dich dann da ja auch die anderen, die größeren Vereine viel mehr wahr, ne?
Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, das ist ja sowieso unstrittig, oder? Da haben wir ja bei uns im Podcast noch nie gehadert mit, wenn sich ein Spieler irgendwie professionell weiterentwickeln wollte und dann irgendwie, außer jetzt Markus Karl oder so.
Mir fallen da jetzt schon manchmal, also, nee, obwohl, du hast recht, also so, dass ich so richtig so hinterher bin. Und sei, weil es sind halt Spieler gegangen, wo ich gesagt habe, nee, es ist in Ordnung, da auch meinetwegen von Wolfsburg nochmal Geld abzuziehen und die zu schwächen gezielt.
Zweimal.
Ja.
Geld. Ich glaube, Wolfsburg schwächst du richtig, indem du nochmal Geld abziehst.
Nee, ja, vor allem.
Nein, aber Sport.
Ach so, ja, gut, okay. Jetzt habe ich es. Okay, jetzt ist der Grosch nicht fahren.
Das fand ich schon auch
interessant. Der eine hatte keinen Bock, der andere.
Kein Glück.
Ja.
Ja. Und das stimmt, das ist tatsächlich echt Markus Karl. Und ich überlege die ganze Zeit, ob irgendwann nochmal ein Spieler war, wo ich sage, geh doch. So halb.
Terodde.
Nee, so halb hatte ich es bei Robin Gosens. Aber das ist auch nicht so in der Art, weil.
Ja, da fand ich aber den Abgang gar nicht. Also, ja, ne, ist das ein. Gosens ist, glaube ich, nochmal seine eigene Kategorie. Aber ich fand ich gar nicht so schlimm. Also, so. Auch die Art und Weise. Weil da haben wir, glaube ich, nichts anderes erwartet, alle.
Ja. Naja. Okay, ja. Ich will da
bei jetzt. Bei Julian Gerson war es halt noch mit dem Timing ein bisschen doof, aber in der Sache auch völlig verständlich. Also,
aber auch da ja ein Karriereschritt.
Eher nicht so cool, glaube ich, so insgesamt, aber ja.
Weil er seine Insta-Historie gelöscht hat?
Nee, auch weil, wenn ich mich recht entsinne, war. Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Oh, da, hört ja keiner hier, ne?
Nee,
versendet sich. Ich glaube, er hat es nicht persönlich bei Union gesagt. Ich glaube, er hat sein Management sagen lassen.
Ach so, ja, gut, okay, aber das sind.
Aber das ist ja, dafür hat man ja Management.
Das ist der Profi-Robert, der da spricht.
Ja.
Ich bin hier eher der Fußballromantiker. Und
ach komm, ey,
dafür bist du berühmt, dass du der Fußballromantiker
bist. Genau. Wir leben in einer Welt, in der bei jedem Wechsel der Spieler dann in der Pressekonferenz sich vorne hinsetzen muss und sagt, wie sehr er schon immer davon geträumt hat, bei Insert-Verein hier zu spielen. Also komm.
Ja.
Naja, aber bei Julian Rios, der hat sogar beim Trikottag in seinem Dingsda-Club nur ein Trikot getragen.
Naja.
In seinem was für Club?
Na, was auch immer das für ein Club da vorher war, wo er war.
Ach so.
Vor Union.
Ja.
Also ja, bevor er überhaupt hingekommen ist.
Ja. Also hat auch schon immer in Dortmund Bettwäsche geschlafen, ne?
Also, ja, natürlich.
Ja, ich weiß, dass bei Julian Rierson viele Leute relativ ungnädig sind mittlerweile. Ich gehöre nicht zu diesen.
Nein, ich gönne ihnen das in Dortmund. Das ist alles fein, soweit. Aber es ist schon sehr. Also, ich habe keinen Rierson-Vlog auf irgendeinem Trikot, hätte mich dann wahrscheinlich genauso geärgert wie mit dem Behrensflock.
Ich fand es halt nur wegen das Timing war doof und es war ein sportlich ein großer Verlust und mitten in der Saison, das war so ein bisschen ätzend, aber sonst halt super soll Champions League spielen, nicht und nur
viel zu wenig
mit uns. Ja. Ich sehe trotzdem, wenn ich an Julian Riason denke, sehe ich trotzdem in allererster Linie ihn auf der Metallkiste in Haifa sitzen.
Aber das ist auch nur, weil du so eine besondere Erinnerung an die Haifa-Reise hast.
Ja, natürlich.
Ja, hat ja auch dazu gehört. Ja, ne? Das ist ja alt.
Hummus und Kätzchen und Riason auf der Kiste.
Genau. Ich meine, gibt's ein besseres Wochenende?
Das ist natürlich richtig. Also ich finde ja, jeder Tag wird besser mit Hummus.
Und Kätzchen.
Ja, das auch. Nicht jederzeit, weil unsere Katze gestern mir da schön in den Flur gekotzt hat, aber...
Ja, das gehört dazu. Kannst du gleich wieder an den Hummus denken.
Kannst du ja auch wegwischen, ne? Genau.
Eben.
Und wegwischen, ja klar. Lieber. Das ist doch dein Job.
Ja, eben. Ne? Ja. Katze hätte es ja auch weggewischt, hat mich aber angeguckt und meinte, hab keine Daumen, tut mir leid.
Eben, was soll sie machen?
Ja, eben. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Ja. Also Transfers haben wir jetzt auch soweit.
Ja, also Lubitsch hat ja vorhin angekündigt, dass er auf jeden Fall wechseln wird, ne?
Also, dass dem das nahegelegt wurde wohl, ne?
So rum.
Dass er auf jeden Fall wechseln wird. Ich bin ja als alter Zweck-Pessimist, bin der Meinung, dass wir beide, also Leite und Doki, verlieren werden noch im Wintertransferfenster.
Oh, Robert.
Mir wäre natürlich auch lieb, wenn es nicht so wäre. Deswegen habe ich gesagt, kann ich beibehalten, aber ich bin, ne, weißt ja, Pessimismus.
Na, ist ja letztendlich auch eine Entscheidung, die Union treffen kann. Ne?
Ja.
Also sie können sich ja auch dagegen entscheiden.
Das stimmt, aber auch da haben sie ja noch selten Spielern Steine in den Weg gelegt, vor allem Wechselwilligen. Aber ja, natürlich könnten sie es ja.
Sag mal so, ich bin schon ganz froh, wenn also und ich gehe auch davon aus, dass es da schon eine Liste gibt mit Ersatzkandidaten. Und so von den Reihen, also so auf den ersten Blick sieht Seno van den Bosch eigentlich auch ganz, ist halt jung, ist groß, ist Innenverteidiger.
Das sind unsere Kriterien.
Die langen Jungs.
Die langen Jungs
von Köpenick. Dann haben wir halt wieder einen talentierten Belgier in dem Fall.
Aber es wird schon schwierig, ne? Du kannst halt so eine Innenverteidigung nicht 1:1 ersetzen, wenn zwei so eine Leute weggehen.
Aber die kamen ja auch damals. Also die waren ja auch.
Ja, ich sage nicht, das ist unmöglich. Ich sage nur, es wird halt ein spürbarer Einbruch werden.
Hm. Ja.
Ich weiß nicht, Dukia kam ja relativ zügig. Der war ja schon Kapitän bei Vitesse vorher.
Das fand ich auch krass. Der war da echt noch ganz schön jung, ne? 23 oder so.
Aha. Ja.
Schauen wir mal.
Ach Mensch, ey, den habe ich erst.
Wie lange ist das Transferfenster?
Bis 2. Februar, glaube ich.
Und in der Premier League genauso, weil die haben doch immer noch
ich glaub, eine Woche länger. Ich glaube, fast alle sind gleich und wenn dann halt nach, ich habe ja gesagt, nach Russland oder so später. Nee, aber sowas wie Österreich oder Türkei oder irgendwas ist immer noch ein paar Tage später, aber sonst, die Großen sind fast alle auf den gleichen Tag.
Okay.
Habe ich gehört. Bitte nochmal nachrecherchieren. Kann ich jetzt nicht weiter sagen. Gut, sind wir mit dem Spiel durch soweit?
Ja. War super.
Habt ihr noch was zu sagen? Ich habe ja von Leuten gehört, oder vielleicht hast du es bei uns im Chat gelesen, die danach noch im Stadion sich die Pressekonferenz mit Urs Fischer angehört haben und das Gefühl hatten, es sei wie früher.
Ich fand den Eingangssatz, also Christian stellte die beiden Trainer vor, wie er es immer macht, und sagte danach, so den kompliziertesten Satz habe ich jetzt hinter mir.
Ja, da kannst du dir
echt sich da nicht verhaspelt. fand ich total nachvollziehbar. Und ich dachte auch kurz, und unser Trainer ist, und dann bei mir, weil halt so viel Urs Fischer-Content war an dem Tag, hatte ich auch kurz im Kopf, Steffen Baumgart.
Mal wir die Konstellation andersrum ja auch schon hatten. Also Urs Fischer als Union-Trainer und Steffen Baumgart als Gästetrainer.
Ja, aber da war Steffen Baumgart noch nie Union-Trainer gewesen vorher.
Das ist richtig.
Sondern nur Spieler. Also nur.
Na gut.
Ja.
Also nächstes Spiel am Donnerstag beim FC Augsburg.
Mhm.
Und danach, glaube ich, leichtestes Spiel auswärts beim VfB Stuttgart.
Ja.
Was soll schon sein? Ich meine, besser als Leverkusen sind wir.
Wir das Ding ist, dass wir uns ja wirklich gegen Mannschaften wie Mainz viel schwerer tun als gegen Mannschaften wie Stuttgart. Insofern bin ich da jetzt auch gar nicht so angespannt.
Nee, ich auch nicht.
Also Augsburg wird, glaube ich, ekliger. Die sind jetzt gerade 4-0 rasiert worden.
Na, und generell, ne? Augsburg ist ja jetzt nicht unser Lieblingsgegner. Auch wenn ich natürlich von dem Konzept Angstgegner nicht viel halte, aber.
Aber da hast du es schon.
Irgendwann muss es ja liegen.
Augsburg ist Heidenheim.
Ja.
Ja.
Irgendwie. Stimmt schon. Vor allem auswärts.
Ja, ach.
Naja, gut. Muss auch
geschehen. Das könnte ja mal eine Serie sein, die Baumgart beenden könnte. Das wäre auch mal nicht schlecht.
Das wäre gut. Darf ich noch einen Gedanken zu Stuttgart loswerden?
Na klar.
Gerne.
Es nervt mich.
Wie wollten die für Leveling bezahlen?
Das nervt mich so massiv, das wollte ich sagen. Kotzt mich das an. Das,
aber warum denn?
Oh Mann, ey.
Ach komm. Ey. Oh Mann, ey.
Nee, wirklich, das. Der war bei uns.
Was hat er denn? Jetzt, komm, sprich dich aus.
Nee, einfach, dass der halt bei Union nichts geworden ist, weil halt auch, muss man ja sagen, Union hat das Thema Ballbesitzfußball, wo vielleicht da Liebling besser zur Geltung kommt, auch nicht so. Und das Spiel mit den Flügelstürmern auch nicht so. Ne? Okay, alles verstanden. Also kann ich rational nachvollziehen, warum das nichts geworden ist. Kotzt es mich an, dass wir den, glaube ich, für 5 Millionen oder was zu Stuttgart haben gehen lassen. Und der für wie viel jetzt?
40 wollten sie ihm angeblich, haben sie angeblich geboten.
Ja, wahrscheinlich am Ende zahlen sie 60 für Leveling, ey.
Ja, aber ich,
das kotzt mich an, das Geld könnte bei uns sein.
Ja, aber dann hätten wir ihn halt einbauen müssen und das haben wir nicht gemacht. Und bei mir ist es eher, also wir haben ihm auch einfach 2 Jahre seines Lebens so ein bisschen, also seiner Karriere ein so ein bisschen. Jahr. Oder ein Jahr, wie lange das war. War das echt nur ein Jahr?
Ja, danach war er schon auf Leihe.
Ja, also wir hätten es halt machen können, haben wir nicht gemacht.
Ja, das und kotzt mich doch an. Mich kotzt nicht Leveling an, mich kotzt an, dass wir es nicht gemacht haben, dass es bei Union nichts geworden ist, obwohl alle gesehen haben, was dieser Junge kann.
Na, wärst du mal im Stadion gewesen gestern und hättest du dann
mal ausdiskutieren können.
Hättest du ihm nochmal sagen können, Urs, was war denn da los? Wieso kriegen wir jetzt nicht die 40 Millionen? Du schuldest die uns.
Warte, Differenz, 35. Ich bin großzügig. Nein, aber ihr versteht doch, nervt euch sowas nicht?
Nö.
Ja, mich nervt's, dass, also andererseits war da wirklich schon so absehbar, also so absehbar, dass er so gut wird, nicht unbedingt, würde ich sagen. Nein, der hat ja auch bei Stuttgart noch eine ganze Weile gebraucht.
Richtig. Kam viel
ist halt
über die
so.
Bank.
Also, mich hat eher genervt, dass wir ständig irgendwelche Flügelstürmer verpflichten, für die wir überhaupt keine Verwendung haben. Also wir haben ein System ohne Flügelstürmer spielen
und holen die ganze Zeit.
Wahrscheinlich
war das einfach so ein Olli Runer-Ding, so wie Daniel immer irgendwie so verkappte Zehnerliebe hat. Und hatte Runert so ein Ding für Flügelstürmer übrig und hat immer gedacht, brauche ich im Kader. Daniel ja auch so, hier Hauptmann und sonst wie, brauche ich alle bei mir im Kader.
Und 10 Achter und einen Torwart.
Genau. Falls er nochmal anders kommt.
Das ist, ich weiß ja, wo das
Problem aber weißt liegt. Du, soll ich dir mal einen Vergleich ziehen?
Ja, bitte.
Das ist, kennst du so Leute, die sich darüber beschweren, dass sie vor 30 Jahren keine Apple-Aktien gekauft haben oder dass sie irgendwie ihre Bitcoins zu früh verkauft haben? Das ist das gleiche Niveau, also was das Jammern angeht darüber, dass sich das aufregen.
Nee, das Ding ist ja, dass man das hatte, aber nichts damit anzufangen weiß.
Naja, sag
und
ich ja.
Dann,
ja.
Und
ja
das
die Bitcoins zu früh verkauft.
Aber man wusste ja vorher, dass man, also da hat ja Hans-Martin recht, man musste ja schon, bevor man das gekauft hat, dass man damit nichts anzufangen weiß.
Ja gut, das ist noch was anderes, aber da hinkt dann der Vergleich wieder ein bisschen, aber das ist ja, also du hast halt den Spieler abgegeben für 5 Millionen, ja, haben wir bekommen und damit ist ja jegliche Entscheidung über seine Karriere außerhalb deiner Einflussnahme, also du kannst ja dann nicht sagen, aber nach zwei Jahren hat er sich so entwickelt, dass dann irgendwer 40 Millionen dafür potenziell auf den Tisch legen könnte, wollte, zumindest wird es gefordert, das ist ja dann, das hat nichts mit dir zu tun. Er hätte sich ja in den 2 Jahren auch verletzen können oder hätte sich nicht so entwickeln
natürlich,
können.
Natürlich, aber das Ding ist doch, dass, also deswegen nochmal, ich möchte weder Stuttgart noch Leveling haten. Eigentlich hate ich uns, also Union, dafür, dass man einen Spieler, von dem man ja das Potenzial auch erwartet hatte und auch gesehen hat und ihn deswegen ja auch geholt hat, dass man den nicht einbaut, obwohl man das Potenzial sieht und dann einfach gehen lässt, logischerweise, weil man ihn ja dann, ne? Und weil er ja auch einfach kein, also da hat ja Hans-Martin recht, Leveling war ja auch, muss man ja auch sagen, auf eine Art ehrlich, er hätte ja auch keinen Bock mehr gehabt, hier zu sein bei Union.
Unverständlich.
Ja. Und das kann ich total nachvollziehen. Und diese Gesamtsituation kotzt mich an. Ja, ist es ein bisschen so wie, oh, hätte ich die Bitcoin noch irgendwie oder hätte ich damals meinen Computer mal laufen lassen, scheiß auf die Stromrechnung und dann und so, anstatt hier irgendwie für einen Bitcoin Burger im Gräfekiez zu essen, ja, hätte man machen können.
Und mal heute reinziehen. Das ist oddly specific.
Ja, aber ist ja auch egal. Hast ja echt, was nützt es, über verschüttete Milch zu jammern?
So sieht es nämlich aus.
Ist ja am Ende richtig, kotzt mich trotzdem an.
Insgesamt muss man ja auch sagen, dass bei allem absolut berechtigten Lob für die Gesamtbilanz in den Transfers bei Olli Runert, da war auch ein bisschen Schrotflinte dabei. Also muss man halt auch sagen. Ne? Ich erinnere, also die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, dass wir mal Levin Öztunali im Kader hatten. Oder Kevin Möwald. Also ja.
Apropos Krypto und so.
Kryptomüll.
Ja. Ja, also, ich verstehe, warum das sich das aufregt, aber ich würde das nicht unter dem Aspekt, dass wir jetzt irgendwie nicht genug Geld bekommen sehen, sondern eher, dass wir, wie Hans-Martin gesagt hat, dass wir quasi 2 Jahre lang einen Spieler nicht weiterentwickelt haben, der ja offensichtlich ein Potenzial hat, der was jetzt zu Ablösesummen führt, die wir auch gerne gehabt hätten.
Die also übrigens abgelehnt wurden.
Das kommt dazu. Sagen wir mal, die Forderung nach Ablösesummen. Aber ich finde, worüber man sich aufregen könnte, wenn man es wollte, wäre nicht, dass wir die 40 Millionen nicht bekommen, sondern dass wir Leveling anscheinend aufgehalten haben in seiner Entwicklung.
Ja, ist ja auch so. Das nervt mich ja am meisten.
Ja.
Da sind wir jetzt, glaube ich, auch alle einer Meinung. Ist auch okay. Aber wir haben ja schon das grundlegende Thema, dass Union jetzt nicht bekannt ist dafür, Spieler für sehr viel Geld weiterzuverkaufen. Außer ich möchte kurz die Wolfsburger Fraktion loben nochmal dafür. Ja, das haben die schon ziemlich gut gemacht.
Hätten wir mal Jimmy Leveling nach Wolfsburg verkauft für 10 Millionen.
Ja, das wäre natürlich auch. Aber vielleicht, und da möchte ich schließen, wird ja auch alles gut. Und Union hat eine 10%, 20% Beteiligung am Weiterverkauf drin.
Das wäre schön.
Dann nehme ich alles zurück, fast alles. Sage trotzdem, wir hätten ihn vielleicht auch einbauen können. Aber dann hat es sich vielleicht finanziell. Egal.
Haben wir höchstwahrscheinlich nicht, aber ist.
Robi hat ja recht, es ist einfach nicht mehr unser Spieler, muss uns jetzt auch nicht mehr belasten. Richtig. Kotzt mich trotzdem an.
Du musst doch mal Simon Terodde sein lassen.
Ja, ist richtig.
Er ist nicht mehr bei uns. Hör auf zu weinen.
Er ist nicht mehr bei uns, genau. Na gut. Aber jetzt haben wir so bei den Männern die Transfergerüchte abgearbeitet. Ich glaube ja. Ne?
Bei den Frauen gibt es noch eins.
Ja, sag nochmal kurz.
Jetzt habe ich den Namen natürlich nicht direkt parat. Amber Tüziak, belgische Nationalspielerin, wenn ich es richtig sehe. Innenverteidigerin von Aston Villa, was ja schon mal. Also
von den Hammers.
WSL. Hä? Von den Hammers?
Ich habe
nur aufs Trikot geguckt.
Ist Villa. Ist Villa, nicht West Ham. Okay.
Ja.
Okay, gut. Ich hab's.
Oder? Ich guck nochmal. Nee, ist West Ham, du hast recht.
Ja.
Du hast recht, ich habe nur Trikot falsch assoziiert.
Nee, ich hatte so voll West Ham, aber ich denke immer so.
Ja, du hast recht, ich habe Unrecht. Und so. Nonetheless, WSL ist ja jetzt auch, sagen wir mal, ein Regal höher als sonst. Die mit relativ guten Statistiken, also vor allem Passstatistiken aufgefallen ist. 25 Jahre alt und soll angeblich für 150.000 Pfund zu uns wechseln, laut BBC, was nicht irgendwie ein windiges Transfergerüchteportal ist.
Also kommt drauf an, wen du fragst. gibt ja auch Leute jenseits des Atlantiks, die die BBC nicht so leiden können. Aber,
glaub ich, aber die haben wenig mit Fußballtransfers.
Ja, ist richtig, jenseits von Transfergerüchten.
Oder natürlich. Generell mit Realität.
Ja, auch das. Stimmt auch. 150.000 Pfund sind natürlich für Bundesliga der Frauen auch ein Brett.
Ja.
An Ablösesumme. Würde aber das Thema Rausspielen, Aufbau von Angriffen und so weiter und so fort und Passqualität vielleicht auch mal auf eine andere Art angehen. Was Union ja hat.
Ja. Also sie machen es zumindest immer, auch dann, wenn es sich nicht unbedingt so anbietet. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, es sieht, also hier nochmal ganz kurz, um es nochmal konkret zu sagen, 91,2% Passquote insgesamt. Und bei den, also das ist für eine Innenverteidigung ja nicht so wahnsinnig ungewöhnlich, dass die eine gute Passquote haben, weil sehr viel eben auch kurz hinten gespielt wird. Aber auch die bei den mittleren Pässen auch 93% und bei den langen 84,6%. Also das ist schon ganz, das hört sich schon ganz gut an.
Geht nur runter, wenn sie bei Steffen Baumgart trainiert. Gut.
Ja. So.
So. Dann sind wir jetzt aber durch.
Ja.
Robi?
Ja. Okay. Also aus, ja, aus meiner, ich kann ja leider immer zu den, ich habe jetzt die ganze Zeit nachgeguckt, ob ich eine Durchschnittsablösesumme in der Frauenfußball-Bundesliga finde, aber
wahrscheinlich nicht.
Weil ihr gemeint habt, dass 150.000 da schon eher so ein Brett sind.
Da, ja, wären 175.000 Euro, glaube ich.
175.000. Ja, sowas in der Art,
ja. Ja, genau, ja, krass.
Hat jedenfalls Zocker Donner geschrieben.
Ja, nee, das war jetzt, ja, aber ich glaube, also es, ja, aus meiner Sicht sind wir durch.
Cool. Dann noch kurz was in eigener Sache. Und zwar war das jetzt die letzte Podcast-Episode, bei der ich dabei war. Denn ich werde beim Textilvergehen aufhören. Das ist jetzt für Robert und Hans-Martin nicht so überraschend, weil dieses
vorher. Das sagst du einfach so.
Wieso?
Nee, weil ich hab was vorbereitet.
Ich habe es euch ja nicht on air jetzt gesagt.
Ich weiß.
Okay, Robi, du hast was vorbereitet.
Ich bin zwar nicht David, aber ich dachte, so ein kleines Audioschmankel dazu, zu diesem Thema, kann ich trotzdem vorbereiten. Warte, muss den richtigen Knopf finden.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Ah, fantastisch. Ja, also richtig gut. Also, wir sind ja eine Generation, Robi und ich, deswegen verstehen wir das halt auch sehr gut. Ja. Nee, ist einfach bei mir so aus verschiedenen Gründen eigentlich. Erstens, weil ich Robi überhaupt nicht leiden kann.
Ja,
das ist gut, eigentlich
der wichtigste
Grund. Ja, ja. Nee, der Punkt ist tatsächlich für mich Zeitmanagement. Ist ein Riesenthema, ehrlich gesagt. Für mich strukturiert Podcast und Union im Stadion gucken tatsächlich das gesamte Wochenende. Und mir ist, ihr erinnert euch ja, dass in der Frühphase dieses Podcasts ein Kind geboren wurde.
Das man hat es ab und tap, zu tap, gehört tap, auch, ja.
Tap, 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 tap.
Ja, genau. Und das Kind hat, glaube ich, gestern per Post endlich seinen Führerschein bekommen. War nur für Moped. Aber rund um diese Prüfung für diesen Moped-Führerschein ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Herr nur noch so knapp 2,5 Jahre hier zu Hause wohnen wird.
Ja.
Und ich mein Wochenende vielleicht auch, solange er das jedenfalls auch noch möchte, das gehört, das ist ja, muss ja dann immer auf Gegenseitigkeit beruhen, vielleicht auch noch ein paar Momente mit meinem Kind verleben möchte. Mit meinem großen Kind, das wohnt ja jetzt schon länger nicht mehr mit uns, ich heute telefoniert. Ja, Papa, wir haben ja auch viele Wochen schon nicht gesprochen. Ich so, ja, stimmt. Ja. Früher habe ich ihm noch den Kühlschrank gefüllt, aber das ergibt sich jetzt auch nicht mehr so und außerdem hat er genug Geld und kann den selber füllen. Ja, also das ist so ein Punkt. Anderer Punkt ist halt auch, dass ich jetzt so Textilvergehen irgendwie 17 Jahre, glaube ich, ungefähr schon mache.
Pff, krass.
Ja, es ist krass, ne?
Ja, total.
Und ich, als ich Hertha-Reporter war, hatte ich viel Zeit mit Manfred Zange verbracht. Wer sich auch für den anderen Berliner Verein interessiert, weiß, dass der halt das Hertha-Echo gemacht hat. Wirklich, ich hätte bei ihm gesagt, auch Jahrzehnte. Und ich fand Manne immer super. Aber ich wollte schon auch noch was anderes machen als nur Textilvergehen und will es nicht so bis zur Rente machen. Und wenn ich aber was anderes machen möchte, muss man halt auch mit Sachen aufhören. Ist mir irgendwann mal klar geworden, dass auch die Sachen so endlich sind, so also Zeitlimits und was man investieren kann, wenn man es richtig machen möchte. Und ja, das ist eigentlich der Grund. Es war mir eine Freude. Ich habe so viel, das muss ich jetzt mal kurz sagen, ich habe ja so viel mitgenommen von Textilvergehen. Also natürlich die berühmten Textilvergehen-Millionen.
Mhm. Darüber reden wir dann
nachher. Ach, die hast du mitgenommen.
Ja, natürlich. So ein Haus in der Uckermark baut sich nicht von alleine.
Und dann ist auf immer wieder Blut in der Schorfheide im Wald, ne?
Ja, wenn Robi hier vorbeikommt und die ausgraben möchte mit seinem Metalldetektor oder so.
Können wir das als Podcast-Titel ohne Kontext nehmen? Blut in der Schorfheide.
Ich sehe so ein Fargo-Szenario vor mir. Ja. Also der Film.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Textilvergehen, Millionen sind in der Schorfheide vergraben.
Ja, ja. Also, nee, aber tatsächlich, also was ihr, weiß nicht, ihr wisst es, ich weiß gar nicht, ob das so bekannt ist, aber über Textilvergehen hatte ich ja erst den Job beim Kurier bekommen. So, Sportreporter fand ich eigentlich ganz cool insgesamt und bin dann halt so andere Wege gegangen dann am Ende, aber das hatte alles immer viel mit Textilvergehen zu tun, auch so, was ich dann später bei BuzzFeed gemacht hatte und so. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich frage mich ja heute, ehrlich gesagt, wann ich diese Zeit hatte, diese ganzen State of the Unions auch zu machen. Das weiß ich bis heute. Das
habe ich mich währenddessen schon immer gefragt.
Da muss ich sagen, also vielleicht baue ich auch einfach ab, körperlich. Aber nee, es ist wirklich eine Frage, wo ich sage, oh Gott, das würde ich heute nicht mehr schaffen.
Na gut, das war ja damals noch, da haben wir ja noch unsere Talking Points aus der Försterei bekommen. Ne?
Das war natürlich immer einfach, wenn Dirk immer geschrieben hat, was er schreiben soll.
Ein bisschen aufbereiten und dann ging das raus. Ne?
Ja. Mit der Rohrpost.
Ja. Nee, also ich bin nicht weg. Textilvergehen stirbt jetzt hoffentlich nicht, weiß ich nicht. Aber das ist halt keine Entscheidung von mir, sondern Robi, Hans-Martin, Nadine, Steffi, Olli, alle. Daniel. Genau. Und Gero nicht zu vergessen.
Ja. Genau. Jetzt graben unsere Geheimwaffe aus.
Ja, jetzt, wo ich gehe, kann Gero wieder kommen.
Ja, das war ja schon immer der Grund. Das wusste ja auch keiner. Ja, offiziell.
Wir haben uns ja über die Pfannentemperatur zerstritten.
Ja.
Das ist ein Riesenthema gewesen damals.
Gero hat ja damals Tirode sehr gemocht und ja, das auch. Da war einfach das Tuch zerschnitten.
Ja. Und ich muss ja auch sagen, ja, große Comeback von Hongkong-Gero, genau. ich glaube, der geht mittlerweile eher als Bangkok-Gero, ne?
Ja, schon immer.
Ja. Okay. Aber wir haben ja auch die silberne Ehrennadel übers Textilvergehen bekommen.
Wo ich immer nicht weiß, was das soll eigentlich. Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Robi, das Wichtigste, es ist vor allem eine große Ehre.
Das sowieso.
Also das muss ich mal sagen, es ist wirklich von Jahr zu Jahr, das ist jetzt ohne Scheiß, bedeutet mir das immer mehr. Obwohl ich das damals auch skurril fand, ja.
Habt ihr die schon mal getragen?
Nein.
Ja, immer nackt im Bad.
Ja gut, okay, aber das ist ja sowieso, ich dusche ja auch damit, aber nee, ich meine jetzt mal im Ernst, habt ihr die schon mal irgendwann angesteckt?
Nein. Nee, würde ich mich nicht trauen.
Nee. Ich hätte Schiss, dass ich sie verliere, echt.
Ja.
Okay.
So. Aber könnten wir ja jetzt 10 Jahre später, ist auch schon wieder 10 Jahre her, ne?
Ja.
Das war zum, ja. Jetzt 10 Jahre später, genau, wie Nadi auch, gleicher Gedanke, können wir ja dann zum 60. zur Mitgliederversammlung tragen. Alle.
Ja, irre.
Da ziehen wir dann auch alle irgendwie den gleichen, da ziehen wir die schönen Anzüge an, die damals die Pokal-Finalistenmannschaft sich hat machen lassen. Die sahen auch ganz hervorragend nach 90er Jahren aus.
Na, ich trage einfach so eine Sonnenbrille und mache so Augenbrauen von Haru und Isa drauf.
Und rot-weiß gefärbte Haare.
Ja. Nee, aber das war eigentlich das, was ich sagen wollte.
Ja.
Und ich bleibe allen gewogen. Wir mögen uns. Weiter, hoffe ich, jedenfalls von meiner Seite.
Robert?
Na, jetzt ist vorbei, ne? Jetzt, wenn man beruflich professionell nichts mehr miteinander zu tun hat, dann sieht man sich auch privat nicht mehr, ist ja klar.
Nee, das ist richtig, ja. Nee, aber Stadion ist ja kuschelig. Wir finden uns alle und bin gespannt, wie es so mit Textilvergehen weitergeht.
Kein Druck. Mal aus. Genau. Kannst ja mal, hast du eigentlich ein Abo?
Kannst ja, mal gucken. Muss erst mal klar machen.
Ja. Ach Mensch, Liebi, vielen, vielen Dank für die vielen Jahre.
Ja, bitte.
Und dann muss ich jetzt hier kurz Bescheid sagen, dass Steffi deinen Slack-Zugang deaktiviert, ne, nach dem Podcast.
Ja. Aber erst muss ich noch hier aufräumen und die bürokratischen Sachen machen, aber dann...
Ja. Laufzettel nicht vergessen, ne?
Genau, das nämlich. Ja. Und dann,
ich bin schon ausgeräumt.
Da ist noch so einiges drin. So Notizen von... Ich habe ja auch so Haufen Bücher gekauft. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. So rund um Union und solche Sachen und Recherche.
Ich dachte, die hätten wir alle verlost.
Rund um Union haben wir uns doch alle Haufen Bücher gekauft. Jetzt tu mal nicht so.
Ja, okay, das war eigentlich auch mehr für und niemals vergessen.
Ah ja, gut, okay.
Na gut.
Das machst du aber noch weiter, ja?
Wow.
Über sowas?
Wow. Deep Cut.
Ja, in der Tat. Na gut, Leute. Ja.
Aber Sebastian, auch ich möchte trotzdem, bei allem Flachs, den wir hier machen, danke dir für das Hochhalten, weil wir hatten ja, also gerade ich hatte ja während der ganzen Zeit auch die ein oder andere Auszeit, weil einfach irgendwann, ne, ich kenne das Problem, dass es irgendwann zu viel wird, bei mir aus anderen Gründen als bei dir, aber dass es so, da braucht man ein bisschen Abstand, nun ist es bei dir nicht ein temporärer Abstand, so mal gucken, ne, vielleicht kommt ja irgendwann das Comeback. Ja, also danke, als hier der Podcast-Papa geht von Bord.
Ja.
Gut, dann fahre ich jetzt mal das Outro ab.
Mach mal.
Und macht's gut.
Tschüss. Das letzte Outro.
Tschüss.